das Predigtthema, das auf Römer 4, Verse 6 bis 12 heute basiert, habe ich genannt: Selig bist du allein durch Glauben. Und zum Anfang möchte ich erstmal beten. Herr, danke, dass wir hier zusammenkommen dürfen in Freiheit. Danke für dieses Privileg. Danke für das Privileg, dass wir freien Zugang zu deinem Wort haben, dass wir dein Wort in unserer Sprache haben, es einfach immer wieder lesen können und auch jetzt hier sonntags frei davon hören können, Herr. Und bitte hilf uns, dass es nicht nur irgendwie jetzt, was wir lesen, unseren Wissensstand verändert oder direkt zum einen Ohr rein und zum anderen rausgeht, sondern wirklich langfristig unser Herz verändert, Herr. Und nimm auch alles hinweg, was meine Worte sind, sondern sprich einfach du, Herr. Amen. Die Bibelstelle ist Römer 4, Verse 6 bis 12. Lasst uns die bitte gerne gemeinsam lesen. Römer 4, 6 bis 12. Wie auch David den Menschen selig preist, dem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke, selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Diese Seligpreisung nun gilt sie den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen. Wir sagen doch, Abraham ist sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Wie ist er ihm denn zugerechnet worden? Als er beschnitten oder als er unbeschnitten war? Ohne Zweifel nicht als er beschnitten, sondern als er unbeschnitten war. Das Zeichen der Beschneidung aber empfing er als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er noch nicht beschnitten war. So sollte er ein Vater werden aller, die glauben, ohne beschnitten zu sein, damit auch ihnen der Glaube gerechnet werde zur Gerechtigkeit. Und ebenso ein Vater der Beschnittenen, wenn sie nicht nur beschnitten sind, sondern auch gehen in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch nicht beschnitten war. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt, wenn man manchmal immer wieder mit Sünde zu kämpfen hat, immer wieder mit derselben Sünde zu kämpfen hat, wie in so einem Kreislauf, der immer weiter bergab geht und man sich dann sagt, okay, beim nächsten Mal, da mache ich das nicht mehr, beim nächsten Mal möchte ich nicht mehr so reagieren. Herr, verzeih mir, Herr, hilf mir beim nächsten Mal anders zu reagieren. Und dann passiert es wieder und ihr seid einfach wieder voller Schuldgefühle in so einer Spirale von Schulden und von Schuldgefühlen und denke ich nur, wie kann mir der Herr nur vergeben, wie ich immer wieder in diese Sünde falle, wo ich es eigentlich besser weiß. Oder vielleicht sogar eine große, schlimme Sünde, die in der Vergangenheit liegt, die ihr in der Vergangenheit begangen habt und euch denkt, wie kann mir der Herr nur diese Sache vergeben, dass ich sowas gemacht habe und das als Christ, obwohl ich es besser weiß, obwohl der Herr permanent so gnädig zu mir ist und trotzdem trete ich ihm ins Gesicht, spucke ich ihm ins Gesicht, indem ich diese Sünde aktiv begehe, diese Sünde aktiv begangen habe. Wie könnte Gott mir nur verzeihen? Und in so einer ähnlichen Situation war auch David. Wir erinnern uns, als er der große Mann Gottes war, so ein Vorbild, mit Bathseba Ehebruch begangen hat und dann auch noch das Leben ihres Mannes auf dem Gewissen hat, weil er statt seine Sünde zu bekennen, wollte sie auch noch bedecken und hat sich noch gedacht, okay, dann versuche ich das irgendwie zu vertuschen, schicke ich noch ihren Mann an die Front, sodass er sicher sterben wird. Und das, was er da erlebt hat, das hat er im Psalm 32 auch dann niedergeschrieben. Und er sah sich wahrscheinlich auch so in seiner unverzeihbaren Sünde und hat sich gedacht, okay, wie kann Gott mir nur verzeihen? Und trotzdem durfte er erleben, wie gnädig Gott mit ihm ist und wie ihm trotzdem seine Sünde verzeiht. Und das nicht, weil er irgendwas Besonderes gemacht hat, sondern allein aus Glauben. Und genau dieses Beispiel greift auch Paulus hier auf in Römer 4 in seiner Argumentation, dass wir nämlich aus Glauben alleine errettet sind. Und dieses Argument baut er hier weiter auf in Römer 4, in den Versen 6 bis 12. Und deswegen wollen wir uns den heutigen Text in zwei Abschnitten anschauen, nämlich die Verse 6 bis 8. Glückselig bist du, wenn dir deine Sünden vergeben sind. Und Verse 9 bis 12. Allein durch Glauben erhältst du diese Gerechtigkeit, deine Werke helfen dir nicht. Lasst uns bitte die Verse 6 bis 8 lesen. Wie ja auch David den Menschen selig preist, dem Gott zurechnet die Gerechtigkeit ohne Zutun der Werke. Und jetzt kommt das Zitat aus Psalm 32. Selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben und denen die Sünden bedeckt sind. Selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Glückselig bist du, wenn dir deine Sünden vergeben sind. Das, was Paulus hier beschreibt, beziehungsweise was er von David zitiert, ist das, was passiert, wenn wir an Jesus glauben. Unsere Ungerechtigkeiten, all unsere Sünden werden uns nicht mehr zugerechnet, sondern aber wir verbleiben dann nicht auch einfach nur in diesem neutralen Status, wo dann unsere Sünden weg sind, sondern wir erhalten auch noch Gottes Gerechtigkeit. Das ist auch, was wir letztes Mal hören durften und lesen durften, was wir hier lesen dürfen in den Versen 3 bis 6. Also nicht nur werden wir unsere Sündenlast los, sondern erhalten auch noch Gottes Gerechtigkeit. Und wir müssen nichts dazu tun und wir können auch gar nichts dazu tun. Und diese Gerechtigkeit erhalten wir einfach nur als Geschenk Gottes von außen, nur durch Glauben. Wenn wir das verstehen, was das wirklich bedeutet, dann können wir eigentlich gar nicht anders, als so wie David hier zu reagieren und zu freuen und zu sagen, glückselig ist der, dem Gott die Gerechtigkeit zurechnet, ohne Zutun der Werke. Selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben sind. Selig sind die, denen die Sünden bedeckt sind. Und selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Überlegt euch das mal. Auf dieser einen Seite ist dieser heilige, gute und absolut gerechte Gott. Und auf der anderen Seite, da bist du, da sind wir, die wir nicht nur jeden Tag zigmal offensichtliche Sünden begehen, die uns eigentlich schnell auffallen, wie dass wir lügen, dass wir anderen Menschen nicht in Liebe gegenüber reagieren, zornig sind, vielleicht neidisch sind, sondern eigentlich sündigen wir sogar sicher hunderte Male am Tag gegen Gott. Denn jedes Mal, wenn wir etwas tun oder etwas sagen oder etwas denken, das nicht allein ihm zur Ehre ist, nicht aus Liebe zu ihm geschieht und folglich auch nicht aus Liebe zu unseren Mitmenschen geschieht, dann ist es schon Sünde. Und wenn wir so diesen Kontrast betrachten von dem heiligen, absolut guten und gerechten Gott und uns, die wir zigmal am Tag sündigen, dann müssten wir eigentlich sagen, hey, eigentlich hat dieser heilige, gerechte und absolut gute Gott keine Wahl, als uns zu bestrafen. Aber er ist eben auch gleichzeitig ein extrem barmherziger und ein extrem gnädiger Gott. Und deswegen hat er seinen einzigen Sohn, den er hat, hat er auf die Erde geschickt, der als einziger Mensch jemals ohne Sünden war, den physisch qualvollsten Tod sterben musste, den es gibt, und was noch viel schlimmer ist, der den ganzen Zorn Gottes auf sich tragen musste, den ganzen Zorn, die ganze Strafe Gottes für unsere Sünden und am Kreuz gestorben ist und nach 3 Tagen wieder auferstanden ist. Und nur das nur für uns, für all unsere Sünden. Und was müssen wir tun? Nichts. Wir müssen einfach nur das sehen, das erkennen und das glauben. Und wenn wir das verstehen und das wirklich glauben, dann, wie gesagt, dann haben wir keine Wahl, uns so zu freuen wie David hier und zu rufen, selig ist der, dem Gott die Gerechtigkeit zurechnet, ohne Zutun der Werke. Selig sind die, denen die Ungerechtigkeiten vergeben sind. Selig sind die, denen die Sünden bedeckt sind. Und selig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Und selig, oder wie es auch in manchen Übersetzungen heißt, glücklich zu nennen, glückselig, bedeutet hier nicht ohne Sorgen, bedeutet nicht gesund, bedeutet nicht erfolgreich, sondern was viel Besseres. Es bedeutet, dass zwischen dir und Gott alles wieder gut ist, eine tiefe Versöhnung herrscht, ein tiefer Friede, das ist eine unbeschreibliche Erleichterung von deiner Sündenlast, eine Zufriedenheit, eine tiefgreifende, unerschütterliche Freude. Und auch möchte ich dir aber sagen, wenn du hier bist und diesen tiefen Frieden noch nicht hast, diese Versöhnung mit Gott noch nicht hast, dann möchte ich dich herausfordern, ernsthaft darüber nachzudenken. Denn es hört sich hart an, aber letzten Endes entscheidet es am Ende, ob du bei Gott bist oder am Ende die volle Strafe für deine Sünden tragen musst. Doch wenn du das glaubst, dann kann ich dir hier sagen und dir zusprechen, du bist gesegnet, du bist glückselig, du bist glücklich zu schätzen, denn der Herr, der allmächtige und absolut gute Gott, hat dir seine Gerechtigkeit angerechnet. Du bist gesegnet, wenn deine Sünden Christus angerechnet sind am Kreuz, sodass er die Strafe für dich getragen hat, die dir eigentlich zusteht und dass du im Gegenzug dazu seine Gerechtigkeit erhältst. Es ist umso gesegneter bist du, wenn du erkennst, dass dieser Transfer oder dieser Tausch, das haben wir auch letztes Mal so als Bild von Marius gehört, das ist wie bei einem Bankkonto, wo wir unsere Sünde letzten Endes einzahlen, unsere Schuld einzahlen und Christi Gerechtigkeit abheben und erhalten. Und wenn du erkennst, dass dieser Transfer, dieser Tausch komplett unabhängig ist von deinen Werken, sondern nur durch den Glauben allein kommt, dann bist du nochmal umso gesegneter. Und das wird uns auch der nächste Abschnitt zeigen, die Verse 9 bis 12. Allein durch Glauben erhältst du diese Gerechtigkeit. Deine Werke helfen dir nicht. Verse 9 bis 12. Diese Seligpreisung nun, Gilt sie den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Wir sagen doch, Abraham ist sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Wie ist er ihm denn zugerechnet worden? Als er beschnitten oder als er unbeschnitten war? Ohne Zweifel nicht als er beschnitten, sondern als er unbeschnitten war. Das Zeichen der Beschneidung aber empfing er als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er noch nicht beschnitten war. So sollte er ein Vater werden aller, die glauben, ohne beschnitten zu sein, damit auch ihnen der Glaube gerechnet werde zur Gerechtigkeit. Und ebenso ein Vater der Beschnittenen, wenn sie nicht nur beschnitten sind, sondern auch gehen in den Fußstapfen des Glaubens, den unser Vater Abraham hatte, als er noch nicht beschnitten war. Um nochmal den Gedanken vom Anfang aufzugreifen. Wenn ihr euch nochmal vorstellt, wenn ihr in dieser Spirale der Sünde festhängt, dieser Spirale der Schuldgefühle, dann kann es manchmal sein, dass ihr sagt, okay, ich kann jetzt nicht einfach so, nach diesen Sünden, die ich begangen habe, kann ich jetzt nicht einfach so wieder zurück zu Gott kommen. Ich muss mir erst irgendwie meine Gerechtigkeit beweisen, ich muss mich erst wieder vor Gott beweisen, dass es mir wirklich ernst ist. Vielleicht mache ich diese Woche extra lange stille Zeit, extra intensiv, diene extra viel in der Gemeinde, gehe extra viel evangelisieren und dann kann ich erst zu Gott kommen, dann kann ich erneut Vergebung erfahren. Und vielleicht so eine ähnliche Denkweise hatten auch damals die Juden, die zum Christentum konvertiert sind. Die haben, wie Paulus hier ja auch zitiert in Vers 9, haben sie schon zugegeben und gesagt, ja, Abraham ist sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet worden, aber du musst auch beschnitten sein, weil erst dann hast du ein Anrecht wirklich auf Gottes Rechtfertigung. Und deswegen geht auch Paulus auf diese Falschannahme ein in den Versen 9 bis 12 und nimmt eben genau dafür dieses Glaubensvorbild, das große Glaubensvorbild der Israeliten, Abraham nimmt er her und wirft nochmal die Frage auf, Verse 9 und 10, wie wir gelesen haben, diese Seligpreisung nun gilt sie den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen, Vers 10, wie ist er ihm denn zugerechnet worden, als er beschnitten oder als er unbeschnitten war? Und prompt folgt die Antwort in den Versen 10 und 11, ohne Zweifel, nicht als er beschnitten, sondern als er unbeschnitten war. Das Zeichen der Beschneidung aber empfing er als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er noch nicht beschnitten war. Also zusammengefasst, Abraham wurde also gerechtfertigt, bevor er beschnitten wurde. Er wurde gerechtfertigt, das können wir in 1. Mose 15, Vers 6 lesen, und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Und zwei Kapitel später, in 1. Mose 17, Vers 24, und Abraham war 99 Jahre alt, als sein Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Das ist ungefähr 19 Jahre später. Zwei Kapitel zuvor, jetzt hier im Römerbrief, geht auch Paulus nochmal generell auf das Thema der Beschneidung, ist er schon mal eingegangen. Nämlich in Römer 2, die Verse 28 bis 29. Lass uns gerne die Stelle aufschlagen. Römer 2, Verse 28 bis 29. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Und das ist die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Das Lob eines solchen ist nicht von Menschen, sondern von Gott. Also Paulus erklärt hier den Judenchristen erklärt uns, dass es eigentlich nur auf die Beschneidung des Herzens ankommt. Und dann verdeutlicht er das auch durch dieses Argument, indem er nochmal das Beispiel, das Vorbild der Judenchristen heranzieht, nämlich Abraham, und zeigt, dass sogar er bereits errettet war, bereits gerechtfertigt war, bevor er beschnitten war. Kann man sagen, okay. Aber eigentlich war das eine ziemlich schockierende Botschaft für die Juden. Warum war das so schockierend? Weil die Beschneidung war ihr Zeichen, ihr Symbol, dass sie zu ihrem Gott gehören, dass sie sein auserwähltes Volk sind, dass sie zum Volk Gottes gehören. Und das bedeutet ja, dass jetzt ja einfach jeder Unbeschnittene daherkommen kann, auch zu Gottes Volk gehören kann und das durch Glauben allein. Und das war schon ein Schock, aber es hat noch eine zweite Sache bedeutet, dass nämlich ihre Beschneidung, ihre äußerliche Beschneidung ihnen letzten Endes sogar gar nichts bringt, sie in keinster Weise irgendwie gerecht macht. Das ist nur ein äußerliches Zeichen. Okay, aber was bedeutet das für uns konkret? Wenn es also auf die Beschneidung des Herzens ankommt und das absolute Glaubensvorbild Israels gerechtfertigt wurde, als er noch unbeschnitten war, heißt es nicht auch, dass wir Unbeschnittenen allein durch Glauben gerechtfertigt sind vor Gott, allein vor Gott durch Glauben gerechtfertigt werden? Ja, natürlich. Das haben wir jetzt so das ganze Kapitel ausführlich beschrieben bekommen, ausführlich besprochen. Und jetzt denkt ihr euch, okay, du hast es jetzt schon ein paar Mal gesagt, passt. Aber ich will euch trotzdem nochmal die Frage stellen, glauben wir das wirklich? Glauben wir das wirklich immer so, dass wir durch Glauben allein errettet sind? Tun wir das wirklich? Wir kommen ja hier aus einer bibeltreuen Gemeinde und manchmal so im bibeltreuen Kontext neigen wir schon auch so ein bisschen zur Gesetzlichkeit und auch darauf, auch auf so Äußerlichkeiten zu achten. Und wenn wir ehrlich sind, wenn ich ehrlich bin, muss ich schon zugeben, dass ich manchmal so Sachen denke wie, oder ich meine, wir stimmen alle überein und sagen, ja, so wie die Juden es ja auch gesagt haben, ja, natürlich ist man aus Glauben allein errettet. Aber manchmal muss ich zugeben, denke ich solche Sachen wie, ja, natürlich ist man aus Glauben allein errettet, aber ich weiß nicht, ob er wirklich Christ ist, wenn er in eine so unreife Gemeinde geht. Oder wir denken, als wahrer Christ sollte man schon wirklich mindestens aus der oder der Bibelübersetzung lesen und es sollte einem schon wichtig sein, wie wörtlich die eigene Übersetzung ist oder nicht. Oder vielleicht, klar kommt sie hierher in die Gemeinde, aber sie kann nicht wirklich Christ sein, wenn sie sich so freizügig anzieht. Oder ein weiteres Beispiel. Klar ist er hier Gemeindemitglied, aber ich sehe ihn nie hier einen offiziellen Dienst tun und nach dem Gottesdienst ist er auch immer relativ zügig weg. Kann vielleicht sein, dass er einfach Dienste tut, die man nicht so auf den ersten Blick sieht. Aber auf jeden Fall, auf all diese Dinge kommt es nicht an in unserer Rettung, denn wir können dazu nichts hinzufügen und das sind nur Äußerlichkeiten. Das können vielleicht Konsequenzen unseres Glaubens sein, gute Dinge sein, wenn wir diese Dinge tun oder eben auch nicht tun, aber sie erretten uns nicht, genauso wie die Beschneidung. Sie ist nur ein äußerliches Zeichen. Und da möchte ich euch auch herausfordern, mal drüber nachzudenken, wo denkt ihr manchmal so? Wo sprecht ihr eigentlich manchmal genau genommen anderen das Heil ab aufgrund von Äußerlichkeiten? Und eigentlich, wenn wir das tun, geben wir damit eigentlich auch indirekt zu, dass wir nicht immer glauben, nicht immer leben, dass man allein durch Glauben errettet ist. Aber genau das ist es. Allein der Glaube errettet und in diesem Glauben ist uns Abraham ein Vorbild. Und deswegen will ich euch ermutigen, dass wir uns ein Beispiel an Abraham nehmen und Gott glauben und ihn auch so als Zeugnis, als Erinnerung für uns sehen, dass wir allein durch Glauben errettet sind. Wir können kein einziges Werk tun, das uns irgendwie gerecht oder auch nur ein bisschen gerechter machen könnte. Allein durch Glauben sind wir errettet, durch Glauben an ihn und an seine Gerechtigkeit. Und ein weiterer Riesensegen, der damit einherkommt, ist, wenn wir einmal gerecht sind vor Gott, dann kann unsere Gerechtigkeit, unsere Rechtfertigung kann niemals abnehmen und kann niemals geringer werden. Aber nicht, weil wir so toll sind oder wir sowas Großes geleistet haben. Nein, weil es gar nicht unsere Gerechtigkeit ist, sondern seine. Es ist Christi Gerechtigkeit, die wir von ihm erhalten haben, aufgrund von dem, was er getan hat. Und das ist die befreiende Botschaft, die David hier vor Erleichterung jubeln lässt. Darum möchte ich dich einfach bitten, das nächste Mal, wenn du in Sünde verstrickt bist, wenn du voller Schuldgefühle bist und denkst, ja, wie kann ich hier rauskommen? Gott kann mich eigentlich nicht nochmal annehmen. Wie kann er mir verzeihen? Wie kann ich mich hier raushelfen? Dass du dich daran erinnerst, dass es einfach nur seine Gnade ist und du durch Glauben allein errettet bist. Du musst nichts dazu tun und du kannst sogar nicht mal was dazu tun. Und das ist das Evangelium, das ist das Einzige, was uns Sicherheit geben kann. Das ist das Einzige, was uns in schweren Zeiten überhaupt tragen kann. Das ist das Einzige, was uns Erleichterung schenken kann vor dieser Riesenlast der Sünde. Das Einzige, was uns Erleichterung schenken kann vor dieser Last dieser Welt. Und das Einzige, was uns wahre Freude schenken kann. Deswegen lasst uns dafür Gott jetzt einfach im Gebet danken. Herr, du hast uns so ein riesen Gnadengeschenk geschenkt, dass du deinen Sohn für uns geopfert hast, dass er all den Zorn, all die Strafe getragen hat, Herr. Und trotzdem sind wir manchmal immer wieder so kleingläubig. Trotzdem fallen wir zuerst auch in Sünde und sind dann auch noch kleingläubig und denken, okay, jetzt kann uns Gott nicht mehr verzeihen, jetzt kannst du uns nicht mehr verzeihen, Herr. Doch hilf uns es auch in diesen Momenten wirklich mit dem Herzen zu glauben, mit dem Herzen zu verstehen, dass wir ja, durch Glauben allein errettet sind, dass dein Werk am Kreuz ausreicht und wir gar nichts dazu tun können, Herr. Hilf uns, es zu verstehen, hilf uns, dass uns es Freude schenkt, Motivation schenkt, dir noch mehr gehorchen zu wollen, dir noch mehr dienen zu wollen, dir noch mehr die Ehre geben zu wollen, Herr. Und gleichzeitig wollen wir dich auch bitten, wo wir auf unsere Geschwister herabschauen, auf andere herabschauen, sie verurteilen und ihnen sogar teilweise eigentlich das Heil absprechen und gleichzeitig damit auch sagen, hey, wir sind doch nicht allein aus Glaube errettet, dein Werk reicht doch nicht aus, Herr, dass wir das erkennen, dass wir da Buße tun, Herr, dass wir da aufmerksam sind, Herr, und gnädig mit unseren Geschwistern sind und gleichzeitig einfach nur, ja, triefen vor Freude über diese Tatsache, dass es einfach jeden Moment unseres Lebens erfüllt und wir deswegen auch jeden Moment unseres Lebens für dich leben möchten, Herr. Amen.